Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Barbara Flückiger, wir sitzen hier in Ihrem Büro im Seminar für Filmwissenschaft an der Universität Zürich. Die Filmwissenschaft in Zürich feiert dieses Jahr ihren 20. Geburtstag. Ist eigentlich eine sehr junge universitäre Disziplin. Den Film dagegen, den gibt es schon seit über 100 Jahren. Man redet vom Jahr 1895 als das Jahr der Erfindung des Films, der laufenden Bilder. Barbara Flückiger, warum hat sich erst so viel später an der Universität und vor allen Dingen an der Universität in der Schweiz ein entsprechendes Fach gebildet?
Also ich denke mal, es gab ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich einen ziemlich großen Widerstand auch. Man hat sich zwar mit Film beschäftigt in den intellektuellen Kreisen, aber es gab einen Widerstand gegen dieses junge Medium, das als trivial galt. Also es gab diese Kinoreformdebatte, die sich eben darum gekümmert hat, dass eigentlich der Film einen verderblichen Einfluss auf die Moral der Gesellschaft hat.
Es gab aber schon Gesellschaften für Filmkunde außerhalb der Universität. Also die intellektuellen Leute haben schon sehr früh auch das kreative Potenzial des Films auch entdeckt.
Ja, wie immer ist es so, dass es natürlich kein monolithischer Block ist. Also diese Abwehrhaltung, die war nicht ubiquitär. Also nicht alle Leute haben eine Abwehrhaltung eingenommen. Es gab schon sehr früh Literaten, die sich sehr für den Film begeistern konnten. Also wir kennen Kafkas Begeisterung für den Film. Es gab auch zum Beispiel eine sehr interessante Schrift von einem Harvard-Psychologen, Hugo Münsterberg, 1916, zum Film, der eigentlich schon den Zusammenhang zwischen Filmwahrnehmung und psychischer Tätigkeit untersucht hat, auf einem sehr hohen Niveau und der dem neuen Medium sehr positiv gegenübergestanden hat.
Ja, Film ist eine neue Kunst. Und er ist für die Psychologen sehr faszinierend, weil sie in einer Welt von Künsten, die alle schon viele Jahrhunderte Geschichte haben, plötzlich eine neue, noch unentwickelte und wenig verstandene Form finden. Zum ersten Mal in der Geschichte kann der Psychologe den Beginn einer völlig neuen ästhetischen Entwicklung beobachten. Eine neue Form wahrer Schönheit mitten im Aufruhr eines neuen technischen Zeitalters. Eine neue Form, genau aus dieser Technik entstanden und doch mehr als alle anderen Künste dazu bestimmt, Äußerlichkeiten zu überwinden durch freie und freudige Geistesarbeit.
Und dann hat es aber noch weitere, sagen wir, 70 Jahre gedauert, bis dieses Fach den Einzug in die Universitäten gefunden hat als Studienfach. Was machen Sie, Barbara Flückiger, eigentlich als Filmwissenschaftlerin und woher kommen Sie, also aus welchen Fachbereichen?
Die Filmwissenschaftler sind eigentlich, also vor allem jetzt im deutschsprachigen Raum, die waren früher meistens fachfremd, also sie sind aus der Germanistik zum Beispiel gekommen. Also ich persönlich bin auch eine Hauptfachgermanistin, ich war aber auch eine Filmtechnikerin, wo ich studiert habe und in die Theorie gewechselt bin. Also das heißt, ich habe sozusagen so diesen doppelte Geschichte von Filmpraxis und Filmtheorie. Wir als Filmtheoretiker, wir befassen uns mit dem Film als Kunstwerk einerseits, also so wie die Literaturwissenschaftler sich mit dem literarischen Text befassen. Auf der anderen Seite kümmern wir uns aber auch um technische Fragen, also Beziehung Technik und Ästhetik. Wir kümmern uns auch um die Rezeptionstätigkeit des Zuschauers, also wie verarbeiten Zuschauer Filme, die sie sehen.
Sie haben gesagt, man geht ähnlich an die Filmwissenschaft oder an die Filme heran als Wissenschaftlerin, wie in der Literaturwissenschaft man das mit der Literatur macht. Wenn man ein universitäres Fach schafft, dann braucht man ja auch die Fachbegriffe. Hat man die denn am Anfang einfach der Literaturwissenschaft entliehen oder wie wurde ein Instrumentarium geschaffen für ein relativ junges universitäres Fach?
Also es gab sicherlich zu Anfang viele Übernahmen von Fachbegriffen aus der Literaturwissenschaft. Bekannt ist zum Beispiel der russische Formalismus aus den 1920er Jahren. Das waren Theoretiker, die haben sich eigentlich mit Texten beschäftigt und mit der Strukturbildung von Texten. Die haben sich aber auch schon sehr umfassend mit dem Film beschäftigt und auch versucht, die Eigenheiten des Films herauszuarbeiten und dann dafür eine neue Begrifflichkeit zu finden. Es gibt aber auch die russische Montagetheorie aus den 20er Jahren, also Eisenstein ist da vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Eisenstein hat sich zum Beispiel aus Erkenntnissen auch der Psychologie oder der Physiologie bedient. Also er hat russische Konzepte, die damals sehr stark waren in den 20er Jahren, importiert. Also so gab es eigentlich immer einen sehr interdisziplinären Ansatz und ich glaube, das ist bis heute so geblieben. Film ist eine sehr komplexe Angelegenheit, dadurch, dass es eben nicht nur ein geschriebenes Wort ist, sondern auch eine audiovisuelle Verknüpfung stattfindet. Also man hat Bilder, man hat Töne, man hat Sprache, man hat Musik. Es kommen sehr viele Elemente zusammen, die ein Gesamtkunstwerk machen, wenn man so will, und die dann auch entsprechend mit Disziplinen oder disziplinären Ansätzen aus verschiedenen Denktraditionen angegangen werden müssen.
Und er verändert sich ja auch dauernd mit den Jahren, der Film. Wenn man jetzt diese früheren Texte, die Sie angesprochen haben, die es schon ganz früh gab, es gibt ja Texte seit fast der Erfindung des Films über den Film. Wenn man diese Texte anschaut, dann kann man sich wahrscheinlich nicht einfach dem Vokabular dieser Texte bedienen, weil sich der Film ja auch weiterentwickelt hat, weil sich die ästhetischen Formen weiterentwickelt haben, die technischen Mittel etc.
Es gab im Laufe der Zeit eine Ausdifferenzierung der ästhetischen Mittel. Also wir hatten zunächst den Schwarz-Weiß-Film und den Stummfilm, dann kam Farbe dazu, es kam Ton dazu. Also es gab immer eine weitere Ausdifferenzierung eben dieser Möglichkeiten, Film zu benutzen und mit Film etwas auszusagen. Es gab auch immer komplexere Strukturen. Also der erste Film, das war eine einzige Einstellung, die durchgelaufen ist. Da wurde nicht montiert. Es gab eine Montagetheorie.
Darf ich kurz dazwischen fragen? Der erste Film, von dem Sie geredet haben, eine einzige Einstellung, können Sie den kurz beschreiben?
Also ein ganz bekannter Film ist L'arrivée d'un train dans la gare La Ciotat von den Gebrüder Lumière. Das zeigt einfach die Einfahrt dieses einen Zuges in diesen Bahnhof.
Ohne Schnitt und ohne Montage, wie Sie das gesagt haben.
Genau.
Ja, fahren wir weiter bei den Montagen. Der Schnitt hat am Anfang eine, wie Sie gesagt haben, eine untergeordnete Rolle gespielt. Jetzt erzählt man die Geschichten zum Teil, weil man eben gewisse Sachen schneidet oder weglässt.
Also es hat sich sicherlich die Strukturbildung, also die Montage hat sich sehr stark verändert. Also heute können die Filmemacher von einem medienkompetenten Publikum ausgehen, dem sie ziemlich viel zumuten können. Also sie machen komplexe Strukturangebote, würden wir sagen. Also sie versuchen, sehr komplex zu erzählen, verschiedene Zeitebenen zu mischen. Sie versuchen zum Beispiel, verschiedene Wahrnehmungsebenen zu mischen. Also dass der Film zum Teil in die Wahrnehmungsperspektive der Figur sich verlagert. Also so gibt es einfach ein großes Arsenal von Ausdrucksformen, die sich halt im Laufe der Zeit entwickelt hat.
Und die dann natürlich kurze Zeit später auch wissenschaftlich erforscht werden wieder. Gibt es eigentlich Fälle, in denen die Filmwissenschaft oder das Schreiben über Film den Film selber, also umgekehrt, weiterbringt?
Oh, das kann ich nicht sagen. Also ich glaube, es gibt bis heute eigentlich einen Bedarf nach mehr Austausch zwischen Filmtheorie und Praxis, also aus meiner Sicht. Und wir haben nun hier an der Universität Zürich in der Filmwissenschaft einen Master, das ist ein Kollaborationsprojekt mit anderen Universitäten, aber auch mit den Fachhochschulen. Und da haben wir zum Beispiel diesen Approach, dass die Praktiker zu uns kommen und andererseits unsere Studierenden auch an den Fachhochschulen schon kleine Filme machen und es dadurch einen stärkeren Austausch gibt zwischen den einzelnen, wie soll ich sagen, Gärtlein, die sie sonst so pflegen.
Es ist ja eine sehr bekannte Tatsache, dass der Film eine Art Spiegel der Gesellschaft immer schon war und ist. Was kann denn die Filmwissenschaft oder wozu kann die Filmwissenschaft außerhalb der Universität auch dienen? Also wohin kann das führen? Was kann man ablesen und auch weitergeben an die Gesellschaft?
Also sicherlich kann man davon ausgehen, dass wir Filmwissenschaftler immer gefragt werden, wozu braucht man das? Wozu braucht man Filmwissenschaft? Und meine Standardantwort ist eigentlich, dass wir Filmwissenschaft brauchen, weil viele Teile der Gesellschaft durch Film geprägt sind. Also unser Erleben ist sehr stark durch Film geprägt. Kein Mensch praktisch, glaube ich, in unserer Gesellschaft kommt am Film vorbei. Wir tragen dazu bei, eben das Verständnis zu schulen auch. Ich mache oft Vorträge zum Beispiel vor einem gemischten Laienpublikum, die sehr positiv darauf reagieren, dass einfach mal jemand ihnen auch Hintergrundinformationen gibt.
Worüber zum Beispiel?
Eines meiner Spezialgebiete sind ja Visual Effects, das heißt computergenerierte Bilder. Und das ist zum Beispiel sehr, sehr dankbar. Man kann zeigen, wie digitale Figuren gestaltet werden und wie sie auch sich auf die Empathie der Zuschauer auswirken. Also wie der Zuschauer oder ob der Zuschauer in der Lage ist, einer solchen digitalen Figur Empathie entgegenzubringen. Also mit der digitalen Figur mitzufiebern oder mitzufühlen.
Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen in die Geschichte des Films und nicht nur in die Geschichte des Films, dann ist ein großer Aspekt ist der Film als pädagogisches Medium oder sogar auch als Propagandamedium. Wie analysiert man anhand von Filmen historische Zusammenhänge?
Ein wichtiger Aspekt der Filmwissenschaft ist die filmhistorische Forschung. Also wir untersuchen den Zusammenhang zwischen historischen Entwicklungen und der Entwicklung des Films. Einerseits, wie die Gesellschaft auf den Film eingewirkt hat, wie die Gesellschaft und auch politische Aspekte dazu führen, dass gewisse Ausprägungen des Films entstehen, aber andererseits auch, wie der Film wieder zurück in die Gesellschaft wirkt. Und ein sicherlich interessantes Beispiel ist die Nazizeit, wo Goebbels sehr stark auf den Film gesetzt hat und den Film als Propaganda-Instrument verwendet hat.
Waren das eher Spielfilme, die er gedreht hat, um das Volk einer Gehirnwäsche, kann man fast sagen, zu unterziehen? Oder waren das so wochenschauartige Nachrichten? Wie sah zum Beispiel so ein Film aus?
Sicherlich sehr bekannt sind die Leni Riefenstahl-Filme. Also Leni Riefenstahl hat einen Film gemacht über die Olympiade 1936 in Berlin. Sie hat auch einen Film gemacht über den Reichstag in Nürnberg. Das waren technisch-ästhetisch extrem elaborierte Werke. Und Goebbels hat einfach dieses Potenzial erkannt, wie man die Massen ansprechen kann mit den Mitteln des Films. Es waren aber auch Spielfilme, also ganz bekannt ist der Münchhausen. Goebbels hat da eine neue Farbtechnologie gepusht, um auch der Welt zu zeigen, wie stark die deutsche technologische Entwicklung ist. Das war also ganz klar ein Propagandainstrument. Einerseits nach innen, also um dem Volk sozusagen das Brot zu bieten, aber auch nach außen, um eben die Vormachtstellung der deutschen Technologie der Welt zu präsentieren.
Ich lege die großen Geschenke freiwillig in die Hände des Schicksals zurück. Ewige Jugend macht zum Halbgott und zum halben Menschen. Ich fordere das Ganze. Ich will auch den Rest.
Und er hat vermutlich, wenn Sie sagen, er hat neue Farbtechnologien eingeführt oder erfunden, auch den Film ästhetisch auch vorangetrieben.
Ja, das ist das Interessante. Also das kommt ja eben in den Leni Riefenstahl-Filmen auch sehr stark zum Ausdruck, diese ästhetische Komponente, die da sehr stark in dem Vordergrund auch fast steht. Also der Olympia-Film ist bis heute wirklich bahnbrechend, was die Darstellung von einem Sportevent betrifft. Also ich denke, viele Formen, die Leni Riefenstahl eingeführt hat, sind bis heute in Sportdarstellungen vorhanden.
Ihr Spezialgebiet, Barbara Flückiger, ist ja auch Technik und Film, die Technologie des Films. Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, dass Sie selber auch Filmtechnikerin waren, bevor Sie Filmwissenschaftlerin geworden sind. Können Sie mir ein Beispiel geben, wie Ihre Arbeit denn aussieht, wenn Sie Technik und Film zusammenbringen oder erforschen?
Ich untersuche den Zusammenhang zwischen Technik und Ästhetik und auch narrativen Strukturen, also erzählerischen Strukturen. Das heißt, ich untersuche, wie eine bestimmte Technik, die irgendwann aufgekommen ist, wie die also den Film verändert hat, sowohl auf der Oberfläche, also wie er ästhetisch wirkt, aber eben auch zu neuen narrativen, erzählerischen Strukturen führt. Ein Beispiel dafür, also ich habe jetzt sozusagen drei wichtige Forschungsarbeiten geleistet. Die eine ist zum Sounddesign, also wie die Tonspur gestaltet wird. Die zweite ist zum digitalen Kino, also wie digitale Technologien den Film verändern, ästhetisch und eben auch neue Erzählformen hervorbringen. Und die letzte Arbeit, die ich geleistet habe, war zu diesen Visual Effects, zu den computergenerierten Bildern. Und auch da geht es darum, also wie verändern diese computergenerierten Bilder den Film als ein Medium und wie verändert sich damit auch die Zuschauertätigkeit, wenn sie solche Filme sehen.
Nehmen wir mal das Beispiel Sounddesign. Der Ton seit der Erfindung des Tonfilms hat sich sehr verändert. Wir kennen das, wenn wir im Kino sitzen und dieses Dolby Surround System genießen. Das macht ja das Erlebnis Kino so einzigartig. Etwas, was man zu Hause, mittlerweile kann man das auch ein bisschen nachmachen zu Hause, aber etwas, was man so nicht erleben kann. Können Sie mir ein Beispiel eines Films oder einer Arbeit geben, wo das ganz besonders eingesetzt wird?
Also es gibt sozusagen zwei Meilensteine des Sounddesigns, die in den 70er Jahren entstanden sind. Das ist einerseits Star Wars von George Lucas und Apocalypse Now von Francis Ford Coppola. Das waren so zwei Filme, die als Meilensteine gelten, weil sie eben diese Ästhetik ausgereizt haben. Und das ist sehr oft der Fall, wenn eine neue Technologie, eben wie hier jetzt die Surround-Technologie, auftaucht, dass sie dann sehr stark in den Vordergrund gestellt wird und als Attraktion ausgestellt wird.
Also zum Beispiel die Szene in Apocalypse Now, in der ein Helikopterangriff geflogen wird und dazu über die Anlage einerseits die Helikopterrotoren knattern und auf der anderen Seite Richard Wagners Walkürenritt über die Lautsprecherboxen donnert. Wäre das so eine Schaffung einer neuen Ästhetik, wie Sie sie anschauen?
Ja, also dieser Hubschrauber-Sound in Apocalypse Now, der ist sehr speziell. Also dieser Hubschrauber-Sound, der wird sehr stark variiert und der steht so für verschiedene Aspekte eigentlich dieses Erlebnisses in dieser fremden und feindlichen Umgebung der Amerikaner. Also einerseits die Drogenerfahrung, die da sehr im Vordergrund stand und andererseits aber eben auch diese Gewalt. Das heißt, es wird mit diesem einen Klangobjekt, wie wir das nennen, also ein Geräusch, wird gespielt, um damit verschiedene Zustände auch jetzt der Figuren im Film darzustellen und aber auch unmittelbar eine Reizreaktion beim Zuschauer auszulösen. Also wenn etwas sehr laut wird, dann kann der Zuschauer eigentlich gar nicht anders, als sich dem zu unterwerfen. Also das ist eine ganz klare Koppelung zwischen der Reizstruktur und dem Zuschauerverhalten. Das ist etwas, was dort wirklich eingesetzt wurde, und zwar sehr brillant.
Hören wir uns das doch gleich einmal an, wie das klingt.
Lost in a roaming wilderness of pain, and all the children are insane.
Sie hören deres zwei Reflexe. Bei mir ist Barbara Flückiger, sie ist Professorin für Filmwissenschaft an der Universität Zürich. Frau Flückiger, Kino ist ja auch einfach primär mal ein Erlebnis. Und können Sie als Filmwissenschaftlerin mir beipflichten, wenn ich sage, es ist erstmal einfach eine pure Unterhaltungsmaschinerie?
Sicherlich ist das der wichtigste Aspekt des Kinos, also dass man geht ins Kino, um sich zu unterhalten. Das ist in den meisten Fällen wird das der Fall sein. Man muss auch unterscheiden, also es gibt halt den großen Spielfilm, der halt im Kino stattfindet, und es gibt verschiedene andere Bereiche, die sich ausdifferenziert haben, also den Experimentalfilm, den Dokumentarfilm und so weiter und so fort. Das sind dann vielleicht Nischenentwicklungen, die sich an andere Kreise wenden und die auch eine andere Herangehensweise erfordern.
An der Filmwissenschaft beschäftigt man sich primär mit eben großen Filmen, sage ich jetzt mal. Ein Film ist ein Gesamtkunstwerk. Wir als Laien kennen natürlich dann vor allem die langen Spielfilme. Spielt eigentlich der kleine Film, ich denke jetzt an Werbefilme, an Imagefilme, spielt das auch eine Rolle in der Filmwissenschaft?
Es gibt immer mehr eigentlich ein Interesse an diesen Formen, also sie werden auch ephemere Formen genannt, weil sie eben nicht in den Kanon der Spielfilmproduktion hineingehören, sondern eher am Rand sind und auch lange Zeit nicht diese Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber es gibt eine sehr starke Beschäftigung zum Beispiel mit dem Auftragsfilm. Ich selber habe gerade ein Seminar zum Werbefilm angeboten. Das war sehr interessant, da mal zu schauen. Aber da habe ich auch festgestellt, dass zum Beispiel die Werbebranche selber gar kein Bewusstsein hat für eigentlich den historischen Aspekt ihrer eigenen Tätigkeit. Also es gibt kaum Archive, die das pflegen, die diese Filme aufbewahren und auch gescheit katalogisieren, sodass man sich damit beschäftigen kann. Also da gibt es sehr viel Forschungsarbeit noch zu leisten.
Und da kann dann die Filmwissenschaft als universitäre und wissenschaftliche Disziplin einspringen. Und bestehen denn jetzt Bemühungen schon, solche Archive einzurichten?
Die Werbefilme liegen durchaus in gewissen Archiven vor, halt nicht sehr systematisch abgelegt, aber gerade in der neuesten Produktion ist mir aufgefallen, ist dieses Bewusstsein nicht da, dass man da eigentlich auch ein Gedächtnis schaffen muss für diese Formen des Films.
Wir haben am Anfang des Gesprächs vom Instrumentarium geredet. Kann man da mit den gleichen Mitteln arbeiten, wie wenn man jetzt eine Arbeit über, sagen wir, Spielfilme oder große Dokumentarfilme macht, wenn man die erforscht? Kann man diese ephemeren Formen, wie Sie das genannt haben, auf gleiche Art erforschen und untersuchen?
Sicherlich kommen da nochmal andere gesellschaftliche Aspekte ins Spiel, weil diese Filme in der Gesellschaft eine andere Funktion haben als Spielfilme. Diese Auftragsfilme zum Beispiel, die dienten ja auch der Belehrung oft. Man hat sozusagen eine Verquickung gemacht von Imagefilm und Lehrfilmen, also was weiß ich was, da kennt sich meine Kollegin Yvonne Zimmermann sehr gut mit aus. Also diese Verquickung zum Beispiel, wenn es um Milchprodukte geht, dass ein Hersteller von Milchprodukten einen Lehrfilm darüber macht, wie diese Milchprodukte auf der Alp entstehen und wie gesund sie sind und so weiter und so fort. Also da gab es sehr stark diese Verquickung. Und darum, denke ich, muss man da stärker den Kontext auch anschauen und auch den Zweck. Also die waren ganz klar für einen Zweck auch geschaffen worden. Da muss man sehr stark diesen Kontext anschauen.
Im Gegensatz zum Spielfilm, zum Kinofilm, der auch für sich als Gesamtkunstwerk dasteht. Und ich sage extra, Sie schütteln ein bisschen den Kopf, ich sage extra auch, weil man da natürlich auch immer den Kontext, in dem er steht, anschauen muss.
Ich denke, es ist einfach eine andere Vernetzung mit dem gesellschaftlichen Kontext beim Spielfilm der Fall. Also beim Auftragsfilm oder beim Werbefilm ist die Zweckhaftigkeit ganz klar gegeben. Also es geht darum, etwas zu erreichen und eine Persuasion nennen wir das, ist eine Überzeugungsarbeit zu leisten bei einem Zuschauer. Das ist beim Spielfilm vordergründig nicht vorhanden. Das heißt, es geht bei uns in der Analyse des Spielfilms nicht in erster Linie um den Zweck oder es ist nicht so stark dieser Zweck im Vordergrund und diese Verknüpfung mit den gesellschaftlichen Kontexten, in denen der Film entsteht. Aber es wäre falsch zu denken, man könnte den Spielfilm und auch dessen Rezeption aus diesem gesellschaftlichen Kontext herauslösen. Der ist natürlich immer sehr wichtig auch.
Wir kommen langsam leider schon zum Ende unseres Gesprächs. Eine Frage brennt mir noch ein bisschen auf der Zunge. Warum muss man immer Popcorn essen im Kino?
Mein Kollege Vincent Zediger hat dazu einen Aufsatz geschrieben, den ich leider nicht kenne, darum kann ich jetzt nicht da die ultimative Analyse bieten. Ich selber esse ganz gerne ein Eis im Kino, weil ich das einfach ganz angenehm finde, also in der Pause dann ein Eis zu essen, das ist für mich irgendwie ein Teil. Also ich glaube, Kino ist nicht nur ein Ort der Rezeption von Filmen, sondern es ist ja auch ein Erlebnisort, es ist ein Begegnungsort und das, glaube ich, ist eine der wichtigsten Funktionen des Kinos.
Sie haben es schon angedeutet, wenn Sie ins Kino gehen und in der Pause gerne ein Eis essen, dann gehen Sie wohl auch als Filmwissenschaftlerin manchmal ins Kino, um nur zu genießen.
Es ist nicht ganz einfach, muss ich gestehen. Also ganz kann ich mein Filmwissenschaftlertum nie ablegen. Also inzwischen zumindest. Das ging sehr, sehr lange, ging das noch sehr gut und ich konnte mich wirklich einfach hineinbegeben in die Filme. Inzwischen stelle ich schon fest, dass ich sehr oft am Analysieren bin und am Checken irgendwie, wie die Filme gemacht sind, also welche ästhetische Struktur sie aufweisen, wie die Oberfläche aussieht, was für eine Kameratechnik vielleicht zum Einsatz gekommen ist und so weiter und so fort. Aber ich gehe trotzdem sehr gerne ins Kino. Also ich würde sagen, es ist vielleicht eine Erweiterung des Erlebnisses. Es ist nicht, das Erlebnis wurde nicht verkleinert, sondern es wurde erweitert dadurch, dass ich einfach andere Dimensionen wahrzunehmen gelernt habe.
Wir feiern oder Sie feiern 20-jähriges Jubiläum der Filmwissenschaft an der Uni Zürich und damit, weil das einzige Seminar für Filmwissenschaft in der Schweiz ist, in der Schweiz. Wie denken Sie, wird sich in den nächsten 20 Jahren die Filmwissenschaft verändern? Wir stehen ja wieder an einer ganz großen Schwelle. Der Film wird digital, Kinos rüsten gerade um. Denken Sie, das wird Einfluss haben und die Filmwissenschaft wird sich ganz stark auch verändern?
Ich glaube, die Filmwissenschaft ist an und für sich eine Kernwissenschaft, insofern als sie sich mit dieser audiovisuellen Verknüpfung beschäftigt. Und diese audiovisuelle Verknüpfung, die kommt ja dann auch in anderen Medien vor. Und wir verteidigen eigentlich die Filmwissenschaft gegenüber einer allgemeinen Medienwissenschaft schon ein bisschen, weil wir das Gefühl haben, es ist sinnvoll, also auch jetzt an einem bestimmten Medium gewisse Aspekte herauszuarbeiten und sie dann zu übertragen, statt eigentlich von einem globalen Horizont, wo man Internet, Printmedien und so weiter und so fort einbezieht, dann den Film als ein Medium unter anderem zu betrachten. Sicherlich gibt es eine Veränderung des Kinos, eben gerade mit diesen computergenerierten Bildern, die sehr stark sind, mit der Digitalisierung der Aufzeichnung und der Projektion. Ich glaube, das kann kein Mensch abschätzen, was da auf uns zukommt. Aber ich würde sagen, wir sind gerüstet.
Gerüstet und auch optimistisch. Man sagt ja immer mal wieder, das Kino tot. Sind Sie optimistisch, dass das Kino ein Erlebnis oder ein Medium bleiben wird, das überlebt?
Ich hoffe es auf jeden Fall. Also ich denke, die Geschichte hat gezeigt, dass eigentlich diese Medien, die dann oder die früheren Medien, die dann oft als tot erklärt werden, dass sie sich halt anpassen müssen, sie müssen sich verändern. Also sie stehen vor neuen Herausforderungen, aber bis jetzt haben sie diese Herausforderungen immer gemeistert. Also es gab schon eine sehr starke Bedrohung des Kinos durch das Fernsehen ab den 50 Jahren. Das Kino hat sich gegenüber dem Fernsehen ausdifferenziert. Es hat große Breitbandfilme gemacht, es hat ein neues Soundsystem entwickelt und so weiter und so fort. So kommen neue Innovationen, die dann das Kino wieder stützen und es ausdifferenzieren.
Ein sehr optimistisches Schlusswort. Herzlichen Dank und noch einmal herzliche Gratulation zum Jubiläum und auf die nächsten schönen 20 Jahre Filmwissenschaft.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.